Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, grüß Gott, guten Morgen. Wolfgang Matejka, Geschäftsführer und Gesellschafter von Matejka & Partner Asset Management.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich.
Guten Morgen.
Die Themen, naja, fangen wir doch mit dem KI-Konzern Nvidia an. Der betrifft mal wieder die Erwartungen. Die Aktie notiert auf Rekordniveau. Die Quartalszahlen des Chip-Konzerns übertreffen alles, was gehofft wurde. Experten reagieren sogar euphorisch und stufen alles noch höher. Nvidia, könnte man sagen, ist die Teflon-Aktie, die alle Rekorde bricht. Man gibt ja schon den Namen die Weltaktie. Aber das kann ja auch gefährlich sein, wenn die Börsenstimmung von einer Aktie abhängig ist, oder?
Ja, d'accord. Also Nvidia bricht logischerweise alle Rekorde, weil sie sämtliche Erwartungen übertrifft. Das muss man eindeutig zugestehen. Und die Art und Weise, wie das geschieht und die Technologie, auf der das basiert, ist natürlich gewaltig. Auch geeignet dazu, Fantasien wirklich anzuregen und Computermodelle auch de facto fast sogar linear in die Zukunft zu extrapolieren, wie weit denn das alles gehen könnte. Die Tatsache, dass es hier mit intelligent, Anführungszeichen, den Anwendungen von Chips zu tun hat, bringt natürlich auf der einen Seite die Glaubwürdigkeit zuerst einmal ins Wanken, und wenn die dann wieder stabilisiert ist, kommt natürlich dann das gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Veränderungsmomentum auf die Oberfläche. Und das ist natürlich, dadurch, dass man es noch nicht wirklich weiß, wie es umgesetzt wird, extrem volatil oder zumindest breit gefächert. Der Erfolg der Nvidia, auch der Technologie, stimmt allerdings doch eindeutig klar, dass die Weichen in Richtung der Zukunft wirtschaftlich künstliche Intelligenz enthalten müssen. Und genau das ist ein Thema, das jetzt mehr und mehr auch den normalen Kapitalmarkt erreicht. Natürlich zuerst über die technologieaffinen Parallelunternehmen, die sich diese Eigenschaften jetzt mehr und mehr aneignen. Es gibt schon etliche, die behaupten, sie wären sogar besser als Nvidia. Das ist ein hochtechnologischer Prozess, den du natürlich erst auf Wahrheitsgehalt testen wirst müssen. Aber Tatsache ist, die ganzen großen Unternehmen in Amerika, die sich im Konsumbereich und auch in der Datenverarbeitung befinden, akzeptieren das. Nicht blind, aber sie akzeptieren das. Das heißt, sie kaufen wie verrückt. Verrückt ist gut, aber sie kaufen diese Chips und diese Technologieanwendungen, die dazu führen sollen, deren Geschäftsmodell dann zu erweitern, ob das jetzt Microsoft, Google, Amazon, whatever ist. Das bringt allerdings Imponderabilien mit sich, an die wir uns an den Kapitalmärkten durchaus auch orientieren können und nicht nur an der Nvidia-Aktie.
Was sind das für Begleitinstrumente für diesen KI-Boom?
Naja gut, das ist auf der einen Seite die artverwandten Chips in den artverwandten Instrumenten, sprich jetzt aus dem Server, aus dem Computer heraus ins Smartphone hinein. Das sind Technologieunternehmen, die das besser können als Nvidia, weil es einfach eine Verkleinerungsinstanz sind. Dann sind das die Anwendungsprozesse selbst. Da gibt es ja unterschiedliche, von ChatGPT über die Google-Maschine, über Amazon, die angeblich dann planen. Apple möchte ein eigenes AI-Universum durch seine eigene Technologie provozieren. Und dann geht es darum, das eigentlich auch umsetzen zu können, denn es ist so, wie es ist, es braucht dann Strom. Und eine AI-Anwendung braucht ungefähr Faktor 10 mal mehr Strom als eine normale Anwendung.
10 mal mehr, das ist aber schon
gigantisch. 10 mal mehr, ja. Ja, das ist die International Energy Agency, die das aber festgestellt hat. Das ist nicht ein Wünschte was von irgendeiner Utility, sondern das ist Tatsache, dass der Prozess an sich ganz vielschichtigere Ableitungen innerhalb der Chips erzeugt und dadurch mehr Energie benötigt. Und das Ganze soll natürlich so schnell wie möglich gehen, so schnell verfügbar sein wie möglich und in einem unglaublich skalierten Ausmaß. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man jetzt da anfragt, wie wird das Wetter morgen sein, sondern das sind Anfragen, die halt einen tieferen Inhalt in sich tragen, einen Lösungscharakter in sich tragen und dann durch aber auch weitere Anfragen provozieren oder weitere Mechanismen provozieren. Das ist ja nicht mit der Anfrage beendet, sondern das geht dann weiter. Das heißt, wenn man sich diese Fantasie, die vorher auf Nvidia aufgebaut, besprochen wurde, elaboriert in Richtung der Anwendung an sich, kommst du eigentlich zu ähnlichen Mustern im Bereich der Basisversorgung, und das ist ja in erster Linie Elektrizität. Die braucht man. Und dazu kommt noch eines, das sind ja alles börsennotierte Riesen, die das anwenden, und die wollen sich natürlich jetzt nicht als Beschmutzer oder Klimasünder etablieren lassen. Das heißt, deren Needs sind eindeutig grün.
Ja.
Und da haben wir ja sowieso schon zu wenig am Planeten. Es wird ein ziemlich schmaler Flaschenhals sein, wo wir da alle durch wollen, um diese Anwendung auch wirklich 100% skalierbar in unser Wirtschaftsleben zu entlassen. Und das geht sich wahrscheinlich nicht aus.
Okay, also erhöhter Stromverbrauch, mehr Energieausbau ist notwendig, genau. Und besonders auf grüne Art. Also wie verändert
und die grüne Art, der grüne Ausbau ist an sich ein Paradoxon, den kriegst du nicht zu 100% über die gesamte Energienutzungsdauer hinaus. Denken wir an die Schattenflaute, denken wir an den Winter, denken wir an Abnahmespitzen, die wir halt tagtäglich haben. Und ich kann nicht den Wind um 7 Uhr früh aufdrehen, wenn alle die Kaffeemaschine einschalten wollen. Wenn er nicht bläst, dann bläst er nicht. Und die Sonne scheint wirklich effizient erst um die Mittagszeit. Das heißt, du brauchst entweder hocheffiziente Speicher. Da haben wir in Österreich Gott sei Dank noch die Pumpwasserspeicher in den Alpen. Die Schweiz hat es auch, Deutschland hat es nicht. Holland schon gar nicht. Die Feststoffbatterie wäre so schön, aber selbst AI kann uns da noch nicht helfen, wie wir physikalische Barrieren überbrücken, die uns 2-3 Monate den Strom in irgendwelchen Feststoffen speichern können, damit wir im Winter auch einheizen können. Und das heißt, wir müssen einen Überausbau der Alternativenergie schaffen, über die 100%, die vielleicht im Sommer das ein oder andere Mal passieren, damit wir auch in den energiearmen Tagen oder armen Zeiten oder in den Spitzenzeiten diesen Ausbau haben. Und jetzt kommt uns noch AI in die Quere und sagt, hey cool, ich will aber noch mehr, als ihr überhaupt braucht. Das geht sich nicht aus. Das heißt, wir müssen den herkömmlichen Energieausbau, ob das jetzt nuklear, fossil oder ähnliches ist, ökologisch, ökonomisch verbindend ausbauen. Bei Nuklear geht es in Wirklichkeit rascher, das Ganze, weil es diesen ökologischen Druck hier noch nicht so gibt. Aber es ist halt ein emotionaler Druck. Bei den Fossilen müsste man das mit Carbon Capture verbinden und dann geht's auch. Aber dieser Wille, der muss halt einmal da sein. Und die Erkenntnis muss davor entstehen.
Okay, schauen wir auf die österreichische Sicht der Börsenwelt. Was bedeutet das für österreichische Aktien?
Na gut, es gibt 1-2 Aktien, die davon eigentlich profitieren müssten. Eine davon erscheint mir der Verbund zu sein, weil der Verbund durch den sehr hohen Anteil der Wasserkraft in sich, aber auch durch die Möglichkeit, Pumpspeicherkraftwerke zu benutzen, natürlich ein Profiteur der Gesamtsituation ist. Wenn man davon ausgeht, dass die passiert, dann wird auch der Strompreis steigen müssen. Ganz einfach, weil eben zu wenig da ist. Dadurch kommt automatisch der Verbund mit seiner Merit Order im System eigentlich zu einem ziemlichen Rückenwind. Gott sei Dank hat es heuer auch noch ganz gut geregnet. Also die Wasserführung ist gut. So viel Fehler kann man gar nicht machen, als dass man da nicht ein Geld verdient. Und das ist, glaube ich, für den Bund, glaube ich, ein positiver Ausblick, wiewohl sehr viele Analysten den Verbund als skeptisch betrachten und auch die Politik als immer wieder darüber stehende moralisch-ethische Korrektur, Konstante halt natürlich der Börse nicht so ganz sympathisch ist. Aber an sich müsste das gut laufen. Dann gibt es natürlich im Bereich Verwandten, wenn man darunter denkt, die EVN wird sich in dem Umfeld auch über ihre Dividende freuen, weil die ist am Verbund beteiligt. So gesehen wird auch der steigende Strompreis bei der EVN sicher nicht unangenehm hineinkommen, wiewohl jeder Versorger, und die EVN ist natürlich auch einer, Probleme mit den Spitzen hat, wenn der Alternativausbau kommt und du musst halt alles mögliche glätten im Netz. Das ist alles nicht so leicht, wie man es gerne hätte. Da braucht es einen Verbund an Versorgern eigentlich über große Bereiche Europas, die halt dem einen oder anderen quasi mit Stromlieferung oder Stromabnahme helfen. Und da fehlen die Netze. In Europa fehlen es in Wirklichkeit die Netze. Da müssen wir über den österreichischen Markt drüber springen. Wir haben keinen, der uns die Netze so richtig in Österreich baut. Wir sind eigentlich netzmäßig relativ gut versorgt, aber in Deutschland zum Beispiel, da wird es ziemlich eng. Da müssen wir international.
Und da dauert es lang. Da dauert es wirklich lang.
Oh, Gottes Willen. Ja. Na, vor allem, man weiß, was man braucht, aber die Art und Weise, wie es umgeht, ist im Föderalismus, boah, da geht es zur Sache zwischen einem Bundesland und dem anderen. Und also wir haben in Österreich auch das föderale System. Und wir haben in Wirklichkeit unsere 380 Kilowolt-Leitung von links nach rechts auch in 25 Jahren erst geschafft. Wir hatten allerdings nicht diese ökonomische Situation, die die Welt derzeit hat. Und auch diesen Umsetzungsdruck und auch die Erkenntnis dieses Umsetzungsdruckes hatten wir damals noch nicht. Gott sei Dank haben wir sie jetzt und haben die 380 kV-Leitung geschafft. Deutschland muss allerdings daran arbeiten, es schnell zu tun, weil sonst fallen die hinten runter. Und Angesichts dessen, was mit künstlicher Intelligenz und deren Energiebedarf derzeit passiert, ist Deutschland auch ein betroffenes Land. Letzte Woche hat RWE gemeldet, sie haben an Amazon einen Windpark verkauft. Vor 2 Wochen hat das ganze Microsoft gemacht. Das heißt, die Energieausbauten, die Deutschland macht, die gehören ihnen gar nicht mehr. Und das sind Dinge, die jetzt Deutschland meines Erachtens nach aus politischer Sicht beachten muss. Denn sonst passiert es wirklich, dass in Bayern jedes zweite Investment, industrielle Investment, nicht passiert, weil man bestimmte Absatzgarantien mit den Besorgungsgarantien nicht mehr verbinden kann. Und wenn ich nicht weiß, wie viel Energie ich wirklich haben darf, dann überlege ich mir es. Und das wird mehr und mehr passieren. Also in Österreich haben wir noch ein Unternehmen, das von diesem Trend eigentlich passiv profitieren müsste, ist die Andritz. Die Andritz ist diesbezüglich ein Anlagenbauer der edlen Art, kann Wasserstoff, kann Wasserkraftwerk, kann Umbau, kann Carbon Capture. Also die sind wirklich gut. Also meines Erachtens nach eine Aktie, die jetzt diesbezüglich von dieser ganzen Erkenntniswelle, die jetzt auf uns zukommt, ob KI-getrieben oder nur netzgetrieben, profitieren müsste, obwohl sie keine Netze bauen. Das können sie noch nicht, aber maybe in Verbindung mit einem anderen, beispielsweise Siemens, Prysmian, ABB, die können das.
Ja, gibt es auch die negative Seite, also Aktien, die in Österreich leiden, also einmal politisch und natürlich energietechnisch. Was ist mit der OMV?
Die OMV selbst wird wahrscheinlich kurzfristig darunter leiden müssen. Mittelfristig ist sie bevorzugt. Das russische Gas, der Import an russischem Gas, wird natürlich massiv abnehmen, so die Pläne in der EU. Die Besorgungssicherheit Österreichs wird natürlich sich dadurch ein wenig umkehren. Österreich hat einen Vorteil noch left, das ist die Gasspeicherung. Das heißt, wenn Europa links und rechts von oben und unten Gas über LNG oder sonstige Lieferfacilities bekommt, wir haben ja unten auch noch eine Pipeline über Kroatien zum Beispiel, dann kann Österreich auch für Deutschland beispielsweise als Speichermedium helfend einspringen. Das geht noch. Die russische Versorgung wird allerdings mehr und mehr abnehmen. OMV hat diesbezüglich dadurch den Vorteil der letzten Jahre langsam, aber doch schwindend zu sehen. Deswegen ist auch die Performance der Aktie in den letzten Monaten und Jahren einigermaßen unterhalb jener der Peer Groups gelegen. Hat natürlich auch mit dem politischen Momentum grundsätzlich zu tun. Ich glaube, die OMV ist allerdings durchaus positioniert in dem geografischen Kontext als Lieferant, als Leitungsprovider, als Speichermedium-Provider zu dienen. Und spätestens dann, wenn die Ukraine-Situation halbwegs gesettelt ist, könnte man sagen, okay, jetzt gibt es wieder Vorteile, die man nutzen kann, weil dann geht es um Odessa, da geht es um Rumänien, da geht es um Schwarze Meer, weil die OMV dort ja auch ein Riesengasvorkommen mit Exxon, glaube ich, gemeinsam exploriert hat und jetzt alleine explorieren mit. Also das sind alles Dinge, die im Hintergrund schon wabern. Management ist nicht dumm, die kennen die Situation wirklich besser als viele und die agieren halt proaktiv im Schatten. Das Vertrauen braucht man halt an der Börse auch, dass es ein Management auch über den politischen Wall hinweg schafft, gute Dinge zu machen.
Ja, das Problem heißt ja wirklich Russland, ne? Politische Korrekt. Enthaltsamkeit.
Ja, also das Thema Russland ist zunehmend auch in den aggressiven Maßnahmen anderen Staaten außerhalb Österreichs zu erkennen. Der Druck der USA, der Druck der EU, sich jetzt mit Russland nicht mehr zu verbinden, das drängt langsam aber doch auch ins Energiebusiness hinein. Das war ja eines der großen Ausnahmen, was die Sanktionen betroffen hat. Das wird mehr und mehr verengt, verknappt und läuft bereits in diese Momente hinein, dass man schon de facto die Advice bekommt, hört's damit auf. Das ist insbesondere den USA zu merken, die ja zuletzt den Deal mit Raiffeisen und Strabag quasi unterbunden oder untersagt haben, wodurch Raiffeisen sofort nachgegeben hat. Das Drohpotenzial der Amerikaner ist eindeutig das Trading oder das Geschäft in den USA, das sie immer wieder bei jeder Gelegenheit in der Vergangenheit auch sofort als Instrumentarium ins Schaufenster gestellt haben, diesmal eben auch. Und logischerweise der Druck ist natürlich viel höher als die Umsetzung einer doch einigermaßen, ja, sagen wir so, kreativen Lösung mit Strabag und irgendeinem russischen Unternehmen, das noch nicht in der Sanktionsliste aufgetaucht ist. Aber es betrifft mittlerweile auch die UniCredit. Und ich glaube, dass dieses Drohpotenzial grundsätzlich in Österreich natürlich über die Bankenschiene und weniger über die OMV am stärksten sichtbar ist.
Ja, gibt es noch andere Werte, die in diesem Umfeld positiv auffallen?
Ja, es gibt vielleicht zwei sind's. Die eine ist natürlich eine Firma, die in dem ganzen Umfeld als Basisgüterhersteller auffällt, das ist die AMAG, die noch dazu in den letzten Wochen und Monaten von einem ihrer Großaktionäre gehört hat, dass diejenige mit 25 plus einer Aktie auch zufrieden wären, was für die AMAG natürlich insofern interessant ist, weil es ein Unternehmen ist, das immer durch einen sehr guten und ausgeglichenen Geschäftsverlauf, die machen es wirklich gescheit, geprägt war, allerdings mit einem geringen Free Float immer wieder als Opfer an der Wiener Börse behandelt wurde. Das könnte sich dadurch ändern, massiv ändern. Und eine andere Unternehmung, die in Zeiten wie diesen, wo wir über Informationsdichte, Versorgungsdichte von Daten und aber auch Absicherung in Richtung Verteidigung und Ähnlichem gesprochen wird, ist eine Firma, die viele nicht so ganz auf dem Radar haben, die Firma Frequentis. Die macht es derzeit richtig gut und ist in einer Position, sich nicht nur über Frequentis macht Flugsicherung und artverwandte Bereiche bis zum Drohnen, Frequenzüberwachungsbändern etc. Aber die Frequentis bekommt Aufträge von Kunden, wo du dir denkst, unglaublich. Also wenn die amerikanische Flugsicherung beispielsweise einer österreichischen Firma den Auftrag gibt, das gesamte amerikanische Flugnetz neu zu adaptieren und auf neuen Standards zu setzen, dann ist das ein Adelsprädikat, das du normalerweise nur einer heimischen Firma übergibst. Frequentis hat es bekommen und zwar ohne da jetzt massiv zu Marketing oder Dumpingpreise zu offern etc., sondern einfach, weil sie gut sind. Und dieses Thema Virtual Tower wird mehr und mehr in den Technologiegebrauch importiert. Das ist in Wirklichkeit nichts anderes. Ich sage es einmal floppy, Homeoffice für Flugsicherheiten. Die Towers sind grundsätzlich relativ teure Investments bei Flughäfen, weil die Leute dort gut bezahlt sind, aber auch diesbezüglich auch hohe Sicherheitsmaßnahmen einhalten müssen. Und mittlerweile kann man das alles aus ganz anderen Locations heraus machen. Das Thema Datensicherung und Frequenzsicherung ist hier eines der Kernthemen. Und inzwischen ist man nicht nur auf der zivilen Seite, Deutschland hat bereits 4 Virtual Towers installiert durch Frequentis, sondern auch auf der militärischen Seite her interessiert daran, das zu tun. Und in Amerika wird auch Frequentis diese Virtual Towers für Defense installieren. Da bekommt man logischerweise an der Börse ein bisschen weniger Transparenz, aber es zeigt, wie gut die Bude eigentlich ist und nicht abfällig, bitte. Und diese Erkenntnis ist noch verbunden mit einer sehr konservativen Bilanzierungsart. Also da wird nicht auf irgendwelche Erwartungshaltungen massiv in der Bilanz etc. Wert gelegt, sondern es ist ein konservativ denkendes und sehr proaktiv agierendes Unternehmen und das gefällt mir.
Herr Mertaker, sehr überzeugend. Danke.
Gerne, Heinrich.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.